Schönen Dank für die freundliche Begrüßung schon unten am Eingang und hier oben im Gottesdienst. Ich habe auch Grüße aus der Gemeinde Springe mitgebracht, zu der meine Frau und ich gehören. Und meine Frau lässt herzlich grüßen, sie ist heute Morgen leider verhindert. Ich würde gerne am Anfang mit uns beten. Herr, dass du zu Wort kommst und dein Wort in unsere Zeit spricht, in unser Leben spricht, darum bitte ich dich und darum segne beides, das Reden und das Hören. Amen. Wodurch erlange ich eigentlich ein gelungenes, ein zufriedenes, ein begeistertes Leben, das andere Lust bekommen zu leben? Ein Leben, welches auch Krisen und Herausforderungen standhält. Anregungen dazu gibt es eine ganze Menge. Wenn man in eine Buchhandlung geht, findet man da regalweise Tipps. Erfüllen Sie auch, was Sie versprechen auf Ihren Titeln? Und was muss man einsetzen, um das zu erreichen? Welche Vorstellungen sind auch realistisch? Oder jagen wir irgendwelchen Illusionen nach? Jesus verwendet hier das gehörte Bild aus Johannes 15 vom Weinstock, um uns etwas deutlich zu machen. Darum habe ich den Text gewählt. Und werde einige Akzente dazu sagen. Jesus, der Mensch gewordene Sohn, ist dabei, die letzten Worte zu seiner Jüngergemeinschaft zu sprechen. Er ist auf dem Weg in seine Leidenssituation und gibt ihnen die letzten Anweisungen mit, was auf sie zukommt und wie sie sich verhalten können. Diese bildhaften Worte hinterlässt er ihnen sozusagen als letztes Testament und damit auch uns. Diese Worte haben uns erreicht durch die ganze Kirchengeschichte, weil Mönche abgeschrieben haben, etwas vervielfältigt haben bis heute. Und Jesus hat uns dieses Bild mitgegeben, damit wir im Bilde sind und uns nichts einbilden müssen oder irgendwelchen Wunschträumen nachjagen, die doch nicht versprechen, was sie eigentlich halten sollten. Und noch etwas. Für die Jünger damals war dieses Bild vom Weinstock bekannt. Einmal, es war das Symbolzeichen für das Volk Israel. Es wurde damit ausgedrückt, das Volk Israel steht unter dem Schutz Gottes, so wie ein Weingärtner seinen Weinstock schützt. Gott hat sich dieses Volk ausgesucht, wie man einen Weinstock aussucht aus Psalm 8, da wird das berichtet. Damit befand sich das Volk Gottes unter seinem Schutz und unter seiner Zuwendung. Und zum anderen auch das Dramatische in der Geschichte zwischen dem Volk und Gott. Es brachte nicht die Frucht hervor, die Gott sich gewünscht hat, die Gott angelegt hatte in diesem Volk. Das hat er durch die Propheten mitteilen lassen. Und trotzdem war dieser Weinstock immer auch noch ein Identitätszeichen für das Volk. Der Geschichtsschreiber Josephus berichtet, dass an einem Eingangstor des Tempels, des neu errichteten zweiten Tempels, ein vergoldeter Weinstock das Tor geziert hat. Und immer wenn die Leute in den Tempel gingen, wurden sie erinnert, hier gehen wir zu dem Gott, der unser Volk wie einen Weinstock behandelt. Damit ist das Bild vom Weinstock aber nicht erschlossen. Es gab auch einen Akzent der Hoffnung. Der Weinstock stand im Alten Testament, also in den ersten Schriften Gottes, die aufgezeichnet wurden von Menschen, für ein Leben im Wohlstand, ein Leben in Frieden. Es war ein Sinnbild auch für die Hoffnung des Volkes, dass Gott irgendwann einen Boten, einen Auserwählten, einen Gesalbten, einen von ihnen Begnadeten schicken wird, der das Volk so zurechtführt, dass es die Früchte trägt, die Gott sich beim Volk wünscht. Früchte der Lebensfreude. Das war der Hintergrund, auf dem Jesus seinen Jüngern dieses Bild mitgibt. Er kannte es und die Jünger kannten es auch. Und von diesem Hintergrund sagt er seinen Jüngern, ich bin der wahre Weinstock. Ich bin der, der das vollbringt, was ihr erwartet. Ich bringe das zurecht, dass Frucht entsteht. Ich bin der echte, der zuverlässige Weinstock, der Früchte hervorbringt, die dem wirklichen Wesen des Volkes Gottes entsprechen. Dafür stehe ich als Weinstock gerade. Und es gibt sie jemanden, der sich auch um diesen Weinstock kümmert. Das ist mein Vater im Himmel. Also im Bild gesprochen der Weingärtner. Er befreit den Weinstock von allem, was ihn hindert, gute Frucht zu tragen, gute Frucht hervorzubringen. Das meinen diese Worte, wenn es heißt reinigen und wegnehmen, was nichts hervorbringt. Die Jünger und Jüngerinnen sind die Reben, sagt Jesus. Die Frucht entsteht auch durch sie. Sie bilden mit dem Herrn, mit dem Rebstamm sozusagen eine wachstümliche Gemeinschaft. Soweit vielleicht das Bild. Nun lösen bei aufmerksamen Bibellesern und aufmerksamen Bibelhörern bestimmte Worte, bestimmte Gedanken aus. Gerade Worte wie reinigen, beschneiden, entfernen, kommt oft so die Befürchtung, bin ich es, der überflüssig ist im Reich Gottes? Den möchte ich sagen, liest mal weiter. Es ist so, als wenn Jesus diese Befürchtung kennt. Er sagt nämlich zu seiner Jüngergemeinschaft, ihr seid schon rein. Und zwar um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ihr seid nicht rein, weil ihr euch anstrengt oder weil ihr was Bestimmtes tut, sondern einfach nur, weil ihr eure Ohren geöffnet habt und das Wort gehört habt, dass ich zu euch gesagt habe, ihr seid rein. Das, was Jüngergemeinschaften, Einzelne reinigt, ist das Wort Jesu, sein Zuspruch der versöhnenden Vergebung. Das reinigt. Rein heißt auch nicht perfekt. Wenn jemand einen Kochtopf hat und er hat eine Beule, wird er ihn weiter benutzen, nachdem er ihn abgewaschen hat. Der Kochtopf ist dadurch nicht wertlos, nur weil er so eine kleine Delle oder eine Schramme hat. Wir verwechseln das manchmal. Perfekt und rein. Rein heißt auch, da wo ich dieses annehme, dass Gott sich mit mir durch Jesus versöhnt hat, also eine Friedensbeziehung mit mir beginnt und begonnen hat, ich beziehungsfähig bin mit Gott, ist diese Beziehung zu Gott befreit von allem, was störend ist, was unrein ist, was nicht dorthin gehört. Rein im Sinne, ihr seid durch Gottes Versöhnungswort und Versöhnungstat in Jesus mit ihm und vor ihm gereinigt. Damit nimmt Jesus Angst und Sorge, dass wir nicht genügen. Und zwar jedem, egal in welcher Position er lebt. Rein befreit also zu einer offenen und vertrauensvollen Beziehung zu Gott. Da gibt es die Geschichte von einem Mitarbeiter, der ständig von einigen Glaubenskontrolleuren gepiesackt wurde, ob er denn nun richtig glaube und ob das nun so richtig sei, was er da macht. Und er wusste sich nicht mehr zu helfen und klagte sich bei Jesus aus und bat um Hilfe. Und als nächstes Mal wieder so ein Glaubenskontroller kam, sagte er, weißt du, Jesus hat sein Versöhnungswort in mein Herz gepflanzt. Und das wirst du und kannst du da nicht rausreißen. Dieses Selbstbewusstsein oder dieses Bewusstsein, das möchte Gott durch sein Versöhnungswort in uns hineinpflanzen. Das ist gemeint mit, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das ist natürlich nicht so, dass das einfach so einem um die Ohren gehauen wird, sondern es möchte Raum gewinnen in uns. Dass meine Worte bleiben, sagt Jesus auch später in diesem Bild. Es ist ja ein verwobenes Bild mit Auslegung und Bild. Also, dass die Worte bleiben, dass sie uns prägen, dass sie in uns etwas hervorbringen. Das sagt Jesus seiner Jüngergemeinschaft, bevor er geht. Und durch sie und die Überlieferung ist es bis zu uns gekommen. Das Einzige, was Jesus von seiner Jüngergemeinschaft fordert oder wozu er sie auffordert, ist bleiben. Und zwar in der Beziehung mit ihm, die er gereinigt hat, die er vor Gott rein gemacht hat. Bei ihm bleiben. Und dass seine Worte in uns bleiben, er dadurch in uns bleibt. Wir wissen, Worte prägen. Worte können ermutigen, Worte können aufatmen lassen. Worte ehrlicher Zuwendung und Wertschätzung erfreuen das Gesicht eines Gegenübers. Aber Worte können auch niederdrücken, Menschen entwerten, mutlos machen, verzweifeln lassen, überfordern. Es sind Worte der Rechthaberei, des Hochmuts und der Selbstgerechtigkeit. Jesu Worte haben immer den Klang der Einladung zu einer Versöhnung mit ihm, zu einem Leben in dieser Versöhnung mit ihm. Selbst wenn er Worte sagt und indem er Warnungen ausspricht, indem er vor Fehlwegen warnt und auf Fehlhaltung hinweist, wie hier, wenn er nicht bleibt, entsteht nichts. Das ist ja auch logisch. Wenn ich von dem Lebensspender mich trenne, was soll da denn noch an Frucht entstehen? Wenn sich die Rebe vom Weinstock, was sie gar nicht kann, vom Bild her trennen würde, woher will sie die Lebenskraft nehmen? Das ist das Bild. Darum fordert Jesus auf, zum Bleiben bei ihm, in der Beziehung mit ihm und durch seine Worte, die er uns gesagt hat. Und sie gehen weiter. Auch wenn wir einmal über dieses Bild hinaus gucken, deutet er es ja weiter. Er fordert sie auf, bleibt in mir, so wie ich in der Liebe zu meinem Vater geblieben bin. So bleibt in meiner Liebe, Vers 9. Bleibt in dieser Liebe, übersetzt die gute Nachricht. Das ist seine Anweisung an seine Jüngergemeinschaft. Und dieses Thema der Liebe, der Wertschätzung Gottes zieht sich durch das gesamte Johannesevangelium in unterschiedlichen Variationen. Ja, es stimmt, das Wort Liebe hat in unserem Sprachgebrauch eine Vielbedeutung. Es kann alles möglich heißen. Von der romantischen Liebe, von Verliebtsein, von Liebesvorstellungen aller Art, von der körperlichen Liebe, der Freundesliebe bis hin zur selbstlosen Hingabe. Alles das bezeichnen wir mit Liebe. Und davon singen viele Lieder in unterschiedlichen Variationen. Gott hat seiner Liebe Hand und Fuß gegeben in Jesus Christus, in seiner Gestalt und lässt seine Wertschätzung den Menschen gegenüber, das Wohlwollen für die Menschen in Jesus sichtbar werden. Er will eben nicht, dass der Mensch in seiner Ich-Bezogenheit, in seiner auf sich selbst gerichtet sein, sein Leben verfehlt, sondern dass er in die bergende Gemeinschaft mit Gott kommt und seine Beziehung mit Gott nicht missachtet, als wertlos zur Seite legt, sondern immer pflegt. Das meint bleiben. Missachtung dieser Beziehung zu Gott ist die Ursache für alle Sünden. Jesu Versöhnungswort holt den Menschen aus dieser Beziehungslosigkeit zu Gott heraus und befreit ihn zu einer wohlwollenden, zu einer kreativen Beziehung mit ihm. Das feiern wir, wenn wir Abendmahl feiern. Wir bekennen es. Herr, wir stellen uns dir. Wir wollen in dieser Beziehung mit dir leben und nehmen es an, dass dein Sohn uns mit dich versöhnt hat. Nun leben wir als solche Versöhnten, jetzt mache ich einen kleinen Sprung, in dieser Welt und sollen, wie Jesus sagt, Frucht hervorbringen. oder werden, weil wir mit ihm leben, Frucht hervorbringen. Das ist doch sein Anliegen mit dem Bild vom Weinstock. Aber wie und wodurch entsteht Frucht? Und was ist eigentlich mit Frucht gemeint? Vor längerer Zeit habe ich mit einigen unserer Nachbarn geredet, mit Vater und Sohn. Sie sind Landwirte. Und wir kamen so ins Gespräch über das, was sie machen und was sie für Herausforderungen haben und so weiter. Und dann sagte ich zu ihnen, ja, in den Nachrichten hört man ja immer, die Landwirte haben dieses Jahr so und so viel Tonnen Weizen und Lebensmittel produziert. Aber sie produzieren doch gar nicht, wie man Autos produziert oder Schiffe oder Kochtöpfe, sondern sie begleiten doch eigentlich nur Wachstum. Sie pflegen Wachstum, sie fördern Wachstum, sie schützen Wachstum. Und beide, Vater und Sohn, nickten und sagten, ja, das stimmt. Wir sind abhängig von so vielem, vom Wetter, von der Bodenbeschaffenheit, von der Art des Samens und vielem mehr. Also ihr merkt, Frucht kann man nicht einfach so herstellen. Und jeder, der schon mal Tomaten gepflanzt hat, wird das auch merken. Das kann man nicht so produzieren, wie man ein Kleid nähen kann oder ein Vogelhäuschen bauen kann. Frucht wird einfach, wenn es die richtigen Bedingungen hat. Doch es stimmt, für beides brauchen wir Einsatz, Energie, Pflege, Hingabe, Kraft, Mühe. Produkte können wir machen, Früchte aber können wir nicht machen. Denn Frucht will sich entfalten, Frucht will Raum gewinnen, Frucht benötigt Pflege und Zuwendung, also gute Bedingungen. Soweit ein kleiner Unterschied, der in unserer Leistungsgesellschaft oft übersehen wird, und das schwappt dann auch manchmal in unsere Gemeinden hinein. Also Jesus sagt, wer mit mir verbunden bleibt, also in einer Beziehung mit mir lebt, so wie ich mit ihm, der bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Also ist unser Tun nichts, auch wenn wir viel machen im Sinne des Reiches Gottes. Es ist die eine Seite und die andere Seite ein herrlicher Grund, unheimlich gelassen zu sein. Wenn Jesus sagt, wenn du in der Beziehung mit mir lebst, wird was entstehen, nämlich Frucht. Das ist das, worauf wir in der Beziehung mit ihm achten, dass wir bei ihm bleiben. Und das ist auch Kern der Jüngergemeinschaft, dass sie bei Jesus bleibt, dass sie einen Raum schafft im Miteinander, wo andere auch spüren, hier kann ich bleiben, hier kann das Vertrauen zu Jesu sich entwickeln, Raum gewinnen. Denn eine Jüngergemeinschaft besteht doch dadurch, dass jeder Einzelne seine Beziehung mit Gott hat und sie miteinander teilt. Wo dies Vertrauen ist, untereinander und zu Gott hin, werden auch seine Worte Raum gewinnen und prägen. Zurück zum Bild. Und daraus wird Frucht. Aber was ist Frucht? Einmal, und das denke ich, ist ein sehr wichtiger Akzent, Frucht der Jüngergemeinschaft ist die Liebe, die sie in dieser Welt gestaltet. Die wertschätzende Begegnung mit Menschen, die sie in dieser Welt hinbekommt. Das Gottes Wohlwollen dem Menschen gegenüber an ihnen in ihrer Art sichtbar wird. Und darum ist die eigene Beziehung zu Jesus, das Geprägtsein von Jesus, für diese Art von Frucht so entscheidend. Und noch etwas. Frucht braucht, um entstehen zu können, die Bereitschaft zur Empfänglichkeit. Das Vermögen aufzunehmen. Wenn ein Same keine Feuchtigkeit und keine Energie auf dem Boden aufnimmt, dann verfault er. Es braucht das Vermögen, sich berühren zu lassen. Oder manche sagen auch, inspiriert zu werden. Piet von Bremen, ein Jesuit, hat da eine ganze Menge drüber geschrieben, doch diesen Satz geschrieben, dass damit Frucht entsteht, braucht man Empfänglichkeit, sich berühren zu lassen. Gerhard Terstegen hat es in einem uns allen wohlbekannten Lied sehr schön beschrieben. Du durchdringest alles. Lass dein schönstes Licht, Herr, berühren mein Gesicht, wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Das ist die vierte Strophe im Lied Gott ist gegenwärtig. Und dieses ständig bei uns sein hat Jesus uns zugesagt. Und das will sich in der wertschätzenden Liebe untereinander und auch Menschen außerhalb unserer Gemeinschaft verwirklichen. Denn das ist sein Gebot, von dem wir vorhin gehört haben. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Das ist sein Gebot. Ihr sollt einander lieben, wie auch ich euch geliebt habe. Und dann guckt mal, wie Jesus seine Jünger geliebt hat. Also ihn, Jesus selbst auch lieben, ihn wertschätzen, seinen Worten Raum geben, seinen Begegnungsgeschichten in uns und unter uns Raum geben. Und diese Liebe gilt nicht nur der Jüngergemeinschaft intern, sondern auch darüber hinaus. Denn das ist ihr Ziel, dass Menschen zu Gott finden. Und dabei ist es egal, welche kulturelle, welche fromme Prägung ein Mensch erhalten hat. Es ist auch egal, wie viel Pigmente oder Haare jemand hat. Und es ist auch völlig egal, ob er nun einen helleren oder dunkleren Teint hat und welchen Akzent er spricht, ist auch egal. Er ist ein Mensch. Er ist ein von Gott geliebter Mensch. So wahrnehmen. So auch Menschen um uns herum mal wahrnehmen. Den Postboten oder die Postbotin, ich weiß ja nicht, wer bei euch vorbeikommt. Oder die Verkäuferin oder die Kassiererin. Fällt nicht immer leicht, weiß ich auch. Aber diese Wertschätzung zu transportieren, Aufgabe der Jüngergemeinschaft, aus der Frucht entsteht. Frucht ist also das, wenn man das einmal zusammenfasst, und deswegen sage ich hier keine konkreten Sachen mehr, so viele jedenfalls nicht, was Frucht ist, weil das sich dann immer so festlegt. Nein, das, was Gottes Wort in dir bewirkt. Und für die Frucht, die du trägst, bist auch du alleine verantwortlich. Frucht wird bewirkt auch durch Gottes Geist, durch die Gaben, die er gibt, durch die Fähigkeiten, die er gibt, die Früchte, die im Galater 5 stehen, die er bewirkt. Also alles, was diese wertschätzende Beziehung untereinander und auch zu Gott hin fördert. Dass das nicht immer geradeaus geht und nicht ohne Konflikte abgeht, das haben wir schon in der Apostelgeschichte gelesen. Da ist Paulus, dieser voranschreitende Missionar, der so eine 180 Kehrtwende in seinem Leben erlebt hat. Und er gerät auf einmal in Konflikt. Nicht mit seinen ehemaligen, sondern mit einem seiner Missionspartner, mit dem er unterwegs war, mit dem Barnabas. Und der war es doch, der ihn in die Jüngergemeinschaft überhaupt hineingeführt hat, der die Brücke gebaut hat zu den Aposteln. Der Grund des Konflikts: Paulus wollte wieder los. Er wollte gucken, wie geht es den Gemeinden, die entstanden sind durch unser Wirken. Aber er wollte den Johannes Markus nicht mitnehmen. Der ist bei der ersten Missionsreise, kurz nachdem sie einige Stationen hinter sich hatten, wieder umgekehrt. Nein, den nehme ich nicht mit. Der ist mehr ein Hindernis für mein Vorhaben. Doch Barnabas wollte ihn mitnehmen. Denn er sah seine Aufgabe immer darin, auch Verbindungen herzustellen, vermitteln zu wirken. Und sie stritten sich heftig, heißt es. Also die gerieten hart an die Köppe. Und dann, wie das manchmal so ist, ging jeder seinen Weg. Paulus mit einigen neuen Mitarbeitern und Barnabas mit Johannes Markus. Und soweit wir heute wissen, erwähnt dieser Paulus später einen Markus, den Johannes Markus, der jetzt Markus genannt wird, als wertvollen Mitarbeiter zum Beispiel Kolosser 4, Vers 10. Merkt ihr, beides war nötig, damit Frucht entsteht. Ganz unterschiedlich. Damit Frucht im Sinne Gottes entsteht. Dass Menschen zu denen werden, zu denen Gott sie befähigt hat. Und das, was sie hindert, sie ablegen können. Und nicht andere meinen, sie müssten es ihnen entreißen. Ja, das stimmt. Das lernte die junge Gemeinde damals. Damit Frucht entsteht, bedarf es Geduld. Wissen wir alle selber aus unserer Kindheitsgeschichte, wenn man gesät hat, man konnte ja gar nicht abwarten, bis die ersten grünen Blättchen kamen. Es gibt noch viel zu sagen zu diesem Thema, was ist alles Frucht? Aber ihr habt ja auch alle Gottes Geist und werdet ihr euch von ihm führen lassen. Aber was ist eigentlich, habe ich mich gefragt und frage euch, das Wichtigste an einer Frucht? Die Größe? Für manche schon. Die Farbe, das Aussehen? Ja, auch. Denn wer möchte schon gerne angefaulte Früchte essen? Darum geben sich Supermärkte viel Mühe, in ihren Auslagen Frucht gut aussehen zu lassen. Mit bestimmter Beleuchtung und was weiß ich für Tricks. Also wonach richtet ihr euch, wenn ihr auf den Markt geht und Früchte kauft? Denn ich gehe mal davon aus, dass ihr gute Früchte kauft. Entscheidend für mich an einer Frucht ist, dass sie bekömmlich ist. Bekömmlich ist, dass sie genießbar ist und dass sie nahrhaft ist. Also mir und auch anderen gut tut, das Leben fördert, dass Lebensfreude entsteht. Neulich sah ich in einem kurzen Film einen Ausschnitt von einem kleinen Jungen. Er hatte ein riesiges Stück Wassermelone vor dem Mund. Die Augen strahlten und er biss genussvoll hinein. Toll, wer so genießen kann. Frucht, dass Freude entsteht. Lebensfreude entsteht. Darum hat Jesus den Jüngern und der Jüngergemeinschaft dieses Bild mitgegeben, wie er im Anschluss an dieses Bild in Johannes 15, Vers 11 sagt: Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und euch an eurer Freude nichts mehr mangelt. Das Bild vom Weinstock, der Gemeinschaft zwischen Jesus und seiner Jüngergemeinschaft. Sie bilden eine Einheit, auch wenn er nicht mehr sichtbar in dieser Welt ist. Ich habe sie Jüngergemeinschaft genannt und nicht Gemeinde und Kirche. Ich wollte mal das Institutionelle ein bisschen zur Seite schieben, was bei uns immer so wichtig ist, sondern zeigen, das Entscheidende ist die Beziehung untereinander, miteinander und vor allen Dingen mit Gott. Es ist ein Beziehungsgeflecht, welches Jesus zusammenfügt, nicht wir. Er lädt Leute ein, durch uns, ja, aber er ist der, der entscheidet, wer dazugehört und wer nicht und nicht wir. Es sind die Menschen, die diese Versöhnung in Anspruch nehmen. Und das ist eine fruchtbare Gemeinschaft. Und das ist die Gemeinschaft, in der Räume des Vertrauens entstehen können. Einmal Gemeinde so denken. Eine Gemeinde und eine junge Gemeinschaft, in der gesegnetes Leben von Jesus angelegt ist. In solch einer bleibenden Jüngergemeinschaft gelingt Leben. Einzig und allein deshalb, weil es durch Jesu Gegenwart und Zusage Ewigkeitswert hat. Amen.